Herzlich willkommen, alle, die da sind. Unsere halbe Community ist ja in Venedig. Aber ihr habt mir gesagt, ihr schaut zu, darum ein herzliches Willkommen auf Venedig. Schön, seid ihr mit dabei mit uns. Und eins ist gleich, egal ob du in Venedig bist oder in Brugg, es ist immer etwa gleich heiß, oder? Wobei, heute geht es eigentlich noch. Also, ist eigentlich gerade noch gut. Und ich muss sagen, die ICF-Konferenz, die war wirklich der Hit gewesen. Also ich war ja vor der Konferenz so ein bisschen gewesen. Also dachte, Thomas zwingt mich halt, ich muss ja, wenn ich angestellt bin. Ich habe eh schon genug um die Ohren. Aber ich bin dort an und bin so pumped, um Reich Gottes zu bauen. Und ich freue mich jetzt, so die Message zu halten. Und euch mitnehmen in eine Geschichte von einer Kreuzfahrt. Wer war schon mal auf einer Kreuzfahrt gewesen? Jemand. Immerhin jemand. Du kannst dich mit mir identifizieren. Ah, nein. Geschichte, wir gehen zurück in die Zeit, wo die Leute noch mit Schiff über das Meer gefahren sind. Und die Geschichte handelt von einer Familie, einer europäischen Familie, die in armlichen Verhältnissen aufgewachsen sind und sind ihre gesamte Reichtum zusammengelegt, ihre gesamte Besitz zusammengelegt, um sich so eine Überfahrt zu ermöglichen. Weil sie wollten ein neues Leben starten in Amerika oder so der American Dream. Also haben sie alles zusammengelegt und so kommt es zum Tag, wo sie auf das Schiff gehen und weil sie ja sonst kein Geld mehr haben, haben sie noch Zwieback und altes Brot und ein bisschen Wasser mitgenommen, dass sie die Überfahrt auch überleben, dass sie etwas zu essen haben. Und so hungern sie sich so den halben durch die Kreuzfahrt durch und sehen immer die reichen Leute, wie sie dort aufs Schiffsrestaurant gehen, gehen essen und Freude von ihrem Leben haben und dass sich da zuschlagen an dem Schiffsbuffet. Aber sie sind eigentlich schon ganz glücklich, dass sie überhaupt auf dieser Überfahrt dabei sind. So kommt es aber zum letzten Abend, wo der Vater die ganze Familie zusammentrommelt und sagt, hey, ich habe euch etwas verschwiegen. Und zwar habe ich ein bisschen von dem Geld noch für mich behalten und mit dem Geld möchte ich euch heute zu einem riesigen Nachtessen einladen. Und so gehen sie zum allerersten Mal in den zwei Wochen eben am letzten Abend an das Nachtessen und sie haben den Spass von ihrem Leben wirklich. Sie kleiden sich schön an, haben Freude mit den Leuten und es ist ein richtig cooler Abend. Sie sind so richtig glücklich. Und dann kommt der Kapitän von dem Schiff vorbei und sagt, hey, so schön sehe ich euch jetzt mal. Ich habe mich gefragt, wo ich die letzten zwei Wochen gewesen sind. Und der Mann sagt ganz verlegen, ja weisst, wir haben ein bisschen zu wenig Geld, um jeden Abend da zu essen kommen. Und darum haben wir uns einfach heute das gegönnt. Und dann sagt der Kapitän, aber das Essen wäre inklusive gewesen. Kann das sein, dass es ein Reichtum gibt, dass es ein Fest vom Leben gibt, wo wir eingeladen sind, wo wir aber verpassen, weil wir uns dieser Einladung gar nicht richtig bewusst sind? Ich möchte heute reden über das Reich Gottes und über eine Einladung, die Gott uns macht. Das Reich Gottes ist super zentral über die gesamte Bibel. Wenn du jetzt denkst, das habe ich vielleicht das gar noch nicht, habe ich es falsch geschrieben? Ah, nein, gut. Wenn du eigentlich im Alten Testament schaust, Propheten haben das Reich Gottes schon prophezeit, sie haben schon darüber geredet. Dann in den Psalmen, der David redet über das Reich Gottes. Denn der zentralste Aspekt von der Lehre von Jesus Christus ist das Reich Gottes. Praktisch jedes Gleichnis, das er macht, handelt vom Reich Gottes. Wenn du dann weitergehst in den Briefen von Paulus, es geht ums Reich Gottes. Wenn du die Offenbarung liest, es geht ums Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist unglaublich zentral, ist unglaublich wichtig. Und ich frage mich jetzt, was ist das Reich Gottes für dich? Oder mit was tust du das assoziieren? Weil die einen sagen vielleicht, ja, das Reich Gottes ist etwas, das noch kommt in die Zukunft. Das ist doch das Himmelreich. Und die anderen sagen vielleicht, ja, aber das Reich Gottes ist auch etwas, das Jesus auf die Welt gebracht hat. Und ich sage dir, ob du jetzt da oder dort bist, es ist beides richtig. Weil wenn wir von Reich Gottes reden, reden wir tatsächlich, das ist eine Wolke vom Himmelreich. Und auf die andere Seite, reden wir auch etwas, was auf dieser Welt ist. Ich mache jetzt mal symbolisch einen Baum. Das ist ein Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Also das Reich Gottes ist auch etwas, was schon da auf der Welt sichtbar geworden ist. Und ich lese zwei Bibelverse für das, und zwar in Markus 1, 14 bis 15. Da steht, nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er. Das Reich Gottes, voilà, ist nahe. Oder wenn wir es in Griechisch anschauen, heisst sogar, ist zu euch gekommen. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Also ein Vers, der deutlich macht, das Reich Gottes ist nicht nur im Himmel, sondern ist auch auf der Welt. Lukas 17, Vers 21. Die Pharisäer wollten von Jesus wissen, wann wird denn Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Gottes Reich ist also nicht nur etwas, wo du eines Tages als Christ erfährst, nachdem du dich das halbe Leben abgemüht hast, sondern es ist etwas, wo bereits da ist. Und jetzt stellst du dich vielleicht die Frage, ja gut, ist ja schön und recht, ist das Reich Gottes da, aber was ist das Reich Gottes denn so wirklich genau? Was ist das Reich Gottes? Und da hat ein Prophet aus dem Alten Testament ganz gute Antworten dazu, und das ist der Jesaja. Und zwar in den ersten 39 Kapiteln von seinem Buch schreibt er über das Reich Gottes, prophezeit über das Reich Gottes. Und die 39 Kapitel, wenn wir jetzt miteinander lesen. Also, Spass, ich fasse es euch zusammen. Der Jesaja sagt eigentlich, das Reich Gottes, es gibt ein grosses Schlagwort, ist Rettung. Das Reich Gottes ist Rettung, die kommt. Und er konkretisiert das dann in den folgenden Kapiteln von seinem Buch und sagt, es ist Rettung und Vergebung von allen Sünden. Es ist Rettung, ist vollkommene Heilung. Rettung bringt Freiheit von aller Gefangenschaft. Rettung bringt Frieden in allen Formen, also einen übernatürlichen Frieden. Rettung besiegt den Tod. Und Rettung bringt grosse Freude. Und er zeigt eigentlich, wie das Reich Gottes in Perfektion im Himmel aussieht. Aber zeigt auch, darum mache ich jetzt eine Strichlinie, auf was man schon sequenzenweise da auf der Erde zur Verfügung hat. Auf die komplette Rettung. Und der Jesaja sagt, das ist das Reich Gottes. Das ist das Festessen, zu dem wir alle eingeladen sind. Das ist das Mahl. Das ist die Party. Das ist das All-Inklusiv, die All-Inklusiv Schifffahrt. Und wenn wir jetzt in der Bibel weiterlesen, dann merken wir, dass das sehr ein zentraler Aspekt ist, aber es bleibt nicht nur bei dem, weil Jesus setzt einen drauf. Und zwar in Johannes 20, 21 steht, dort ist Jesus gestorben und bereits auferstanden, seine Jünger, und dort steht, er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Was haben wir gelernt? Frieden, übernatürlicher Frieden, ist eine Variable vom Reich Gottes. Also Jesus teasert das eigentlich an. Dann zeigt er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Und dann sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Und wenn du im Urtext das Wort wie anschaust, dort steht Katos. Und Katos bedeutet auf dieselbe Art und Weise. Also Jesus sagt eigentlich, auf dieselbe Art und Weise, wie mich der Vater gesendet hat, sende ich jetzt euch. Jesus sitzt also auch mit dir am Tisch und sagt, komm und bist Teil von dem Festmahl. Und dann sagt er dir, und jetzt gang aber und lass andere Leute so ein. Und das ist mein nächster Punkt. Ich glaube, aus dem Erleben vom Reich Gottes, von der Rettung an deinem eigenen Leben, entsteht automatisch Sendung. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass Jesus nicht einfach sagt, ihr seid im Fall auch berufen, um irgendetwas zu machen, sondern er sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Jesus setzt sich also als Modell von der Nachfolge. Und ich glaube, das ist unsere inhaltliche wie methodische Herausforderung als Christen, dass wir es schaffen, in dem Sinne Jesus nachzufolgen. Also Jesus ist unser Modell. Ich mache jetzt da mal Modell JC, weil ich keinen Platz habe. Das klingt wie so ein Gangster-Rapper, aber es ist Jesus Christ in the house, come on. Jesus setzt sich als Modell für die Nachfolge. Also ich finde es so crazy, wenn ich mir das vorstelle. Und das Abbild sein, das sagt er, das traue ich dir im Fall zu. Thomas, du kannst das Abbild sein, das traue ich dir zu, Simon. Ich habe das Reich Gottes aufgemacht, dass ihr genau das Abbild symbolisieren könnt. Und ihr wisst ja, ich habe soziale Arbeit studiert und ich liebe es immer, solche Theorien zu bringen. Und heute bringe ich Ihnen die sozial-kognitive Lerntheorie. Die umschreibt eigentlich, wie wir Menschen ziemlich gut lernen können. Und die sozial-kognitive Lerntheorie sagt eigentlich, wenn du etwas lernen willst, dann schaust du einer Person einfach mal zu. Also bist mit ihr unterwegs und schaust, wie sie es macht. Und in einem nächsten Schritt machst du mal einen Teil. Oder hilfst der Person mit dem Ganzen mit. Und wenn du das gemacht hast, dann lässt die Person mal ganz draussen und machst es alleine. Und ich glaube, wenn ich so Jesus verstehe und seine Worte anschaue, ist das genau das, was er gemacht hat. Er ist auf die Welt gekommen, hat seine Jünger gesagt, hey, kommen mit mir mit, schauen wir zu. Dann hat er sie immer mehr eingebunden in seinen Auftrag und schlussendlich hat er gesagt, ich gehe und ihr seid jetzt da und jetzt macht ihr. Ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip und auch ein göttliches Prinzip von miteinander unterwegs sein. Und das lege ich dir mega, mega ans Herz, das mit Menschen umzusetzen. Weil es steckt doch so viel Kraft im Miteinander. Ich habe das selber erlebt. Ich erwähne das immer gerne in den Messages. Ich und der Leon haben angefangen mit Fitness miteinander, oder? Ich muss es ja betonen, dass ich Sport mache. Und bei mir sehen wir es und beim Leon halt noch nicht, aber es kommt auch noch. Und aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, das ist so gut. Heute Morgen habe ich es umgekehrt gesagt, dass wir es ausgleichen haben. Und ich habe gemerkt, das ist so gut miteinander unterwegs gewesen. Und ich glaube, ich hätte nicht ein Viertel von der Trainingseinheiten gemacht, wenn ich gesagt hätte, komm Leon, wir verpflichten uns, wir schreiben uns, wir machen ab und wir machen das zusammen. Weil das Miteinander hat so viel mehr Power. Und ich glaube, das müssen wir auch mehr reinkommen als Gemeinschaft, als Christen, dass ich sage, hey Thomas, zeig mir, wie bete ich ganz genau. Und dann hilft mir der Thomas. Und dann sagt Simon, aber ja, Joni, kannst du mir helfen, vielleicht die Bibel lesen? Und ich gehe zu Noemi und sage, hey, kannst du mich ein bisschen in die Kultur vom Worship hineinnehmen? Und jemand anders nimmt mich mit, hey, wie kann ich auf mich selber schauen? Und so können wir uns miteinander unterstützen, miteinander voneinander lernen und immer näher wie Jesus werden. Und ich glaube, Gott hat sich das auch so gedacht. Und so, glaube ich, ist es auch im Glauben ganz konkret, wenn du in dieser Sendung lebst, wo Jesus gesagt hat, wenn du nach dem Modell JC, Jesus Christ, lebst, wirst du früher oder später automatisch Menschen mitnehmen in den Strom und sie weiter befähigen. Und wiederum, wenn du so viele Menschen um dich herum hast, die so leben, dann werden Menschen dich mitnehmen in den Strom und mit dir so leben. Und dann führt die Sendung, von der ich erzählt habe, zu Erweckung. Das haben wir doch alle gern. Erweckung hören wir gern, Erweckung haben wir gern. Und was haben wir ganz am Anfang gehört? Ich lese es dir nochmal vor. Was ist ganz genau Erweckung? Erweckung ist Rettung. Und Rettung ist Vergebung von allen Sünden. Rettung ist vollkommene Heilung. Rettung bringt Freiheit von aller Gefangenschaft. Rettung bringt Frieden in allen Formen. Rettung besiegt den Tod. Und Rettung bringt grosse Freude. Und Jesus sagt, das ist die Rettung, die ihr durch die Sendung in die Welt bringen dürft und wo Erweckung daraus entsteht. Und ich habe an dieser Stelle ein paar Zeugnisse für dich mitgebracht aus meinem eigenen Leben, um das ein bisschen fassbarer zu machen, wie das aussieht. Zum Beispiel ein guter Freund von mir, den ich vor 6 Jahren kennengelernt habe, der nichts hat vom Glauben wissen wollte, und dann ein bisschen hungriger geworden ist, mal in die Kirche mitgekommen ist, mal in Worship gehört hat. Und dann hat er irgendwann sich für den Jesus entschieden, hat DTS gemacht und heute ist er ein guter Freund von mir und er hat so zu Jesus Christus finden. Einfach die Rettung erfahren. Oder ich mag mich zurückerinnern an einen Ort, wo ich letztes Jahr gepredigt habe, wo ich angegangen bin. Und es ist ein Mädchen zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe seit 10 Jahren so Schläge im Kopf, so Blitzattacken. Und kannst du nicht für mich beten? Und ich habe für das Mädchen gebetet und habe gesagt, ist es schon besser? Und dann hat sie gesagt, nein, ist es schlimmer geworden. Und so bekommen mich wirklich Tränen. Ich hocke knapp dem Mädchen und lege einfach meine Hand auf ihre Schulter. Und nach etwa 15 Minuten schaut sie mich an und sagt, hey, alle Schmerzen sind weg. Eine Woche später schreibt sie mir und sagt, hey, komplett alles weg, ich habe die Blitzattacke nicht täglich gehabt und ich habe sie seither nicht mehr gehabt. Rettung ist heilig. Ein weiteres Zeugnis, ich mag mich wieder zurückerinnern, beim Arbeiten, eine ausweglose Situation. Ich habe nicht gewusst, was los ist, ganz an unser Team im Down. Und ich habe gesagt, hey, darf ich nicht für die Situation beten, dass Gottes Freude hineinkommt. Und ich habe gebetet und alle sind in Tränen, ich inklusive. Rettung in Form von Freude. Oder ein anderes Zeugnis. Letzte Woche, nein, vor 2-3 Wochen bin ich in das Stegenhaus runtergekumpelt, habe meinen Fuß verknackt, enorme Schmerzen gehabt. Ja, ich bin halt damals ein bisschen wild. Und dann kommt Tanja vom Welcome Team zu mir und betet für mich. Und 1-2 Minuten später sind alle Schmerzen weg. Rettung ist heilig. Und ich glaube, das ist die Zeugnisse sind alles die Erweckung, von der Jesus rettet. Wo aus dem Reich Gottes rauskommen. Und ich wünsche mir das mehr in unserem Leben. An der ISF-Konferenz, hey, ich könnte jetzt 20 Zeugnisse erzählen, was passiert ist. Weil dort merke ich, da kommt das Reich Gottes zusammen, da kommt der Power zusammen. Und das ist immens. Also, das ist life-changing. Aber ich möchte es nicht nur die schöne Seite aufzeigen, sondern ich möchte es auch noch ein bisschen aus meinem eigenen Leben betrachten. Weil ich glaube, was gefährlich ist, ist, wenn nur einmal Sendung und Erweckung passiert und du da stehen bleibst. Weil wenn etwas erweckt ist, dann ist es erweckt, oder? Wenn du morgen aufstehst, dann stehst du nicht nochmal auf, dann bist du wach. Also muss aus der Erweckung zwingend, und das meine ich jetzt wirklich im Ernst, aus der Erweckung muss zwingend eine neue Sendung passieren. Und das ist das, was viele Christen nicht gecheckt haben. Viele Christen fangen mal super an, gehen in die Rettung, Halleluja, sind schaffen wir in der Kirchenmitte, lassen sich senden, erleben die Erweckung und dann, puck. Aha, ist halt gleich nicht so cool wie erwartet. Und das passiert, wenn du dich aus der Erweckung, die passiert ist, nicht nochmal neu senden lässt. Und nicht nochmal neu senden lassen heisst jetzt nicht, du musst so auf Afrika gehen und bekommst das kariertes Hemd und musst so herzige Fotos machen und auf Europa schicken, um Geld zu bekommen. Das heisst nicht. Einfach eine neue Sendung kann wieder sein. Genau am gleichen Ort zurück, aber wieder mit einem neuen Feuer. Genau in die gleiche Schule zurück, in den neuen Arbeitsplatz. In den gleichen vollzeitlichen Dienst. Aber mit einem neuen Feuer. Ich habe gemerkt, das ist bei mir das Wochenende passiert, an der ICF-Konferenz. Neue Sendung für meinen Dienst. Und das muss immer und immer wieder passieren, weil das ist unglaublich überlebenswichtig. Das ist so der göttliche Kreislauf von mit Jesus laufen. Und ich habe selber gemerkt, dass ich das innerlich verpasst habe. Ich habe letztes Jahr im ICF angefangen zu arbeiten, vollzeitlich. Und bin Pastor geworden. Und ich habe gemerkt, das ist mega cool. Weißt du, hast irgendwelche Geschichten und kannst ein bisschen reden. Und die Leute sind eh freut, wenn ich etwas, ja. Es ist einfach gut. Du kannst eigentlich mega gut predigen und mega guter Pastor sein. Und musst gar nicht so mega in diesem Kreislauf hineinlaufen. Und irgendwann merkst du so, wow, jetzt wird es dann aber harzig. Jetzt wird es dann aber irgendwie ein bisschen unangenehm. Weil in meinem Leben passiert keine neue Sendung. In meinem Leben passiert kein neuer Auftrag, kein neues Calling, keine neue Erfüllung mit Gott. Und ich habe vor ein paar Monaten gemerkt, ich muss wieder an den Ort zurückkommen. Und als ich das gemerkt habe, hat das mich gerade überflügelt für meinen Auftrag. Weil du kannst nicht nur auf der alten Erweckung liegen bleiben. Und ich glaube, da geht es nicht darum, nur darum, neue Sendung in den Auftrag jetzt für mich, dass ich dann predige an mehr Orten oder vor mehr Leuten. Ich glaube, es geht ganz im Kleinen darum, Gott zu fragen, hey, wo möchtest du mein Leben, meine Familie, mein Umfeld, auch nach der Church, nochmal ganz neu erwecken? Und wenn ich das eines Tages verpasse, dann habe ich verloren. Und wenn ich das am Leben behalte, dann behalten wir auch die Kirche am Leben. Weil das sind wir. Wir sind ja Quellen der Kirche. Gott sagt, ich baue die Kirche auf euch. Ich bin so ein Leidenschaftsbuch am Lesen und das finde ich mega spannend. Das sagt eigentlich genau das aus. Also ich erspare dir jetzt 350 Seiten. Das Leidenschaftsbuch sagt eigentlich, es gibt etwas, was du musst begreifen, wenn du willst, nachhaltig und erfolgreich mit Jesus laufen. Und was es sagt ist, du musst zwei Sachen können. Erstens, du musst Gottes Stimme hören, auf sie hören und zweitens dann handeln. Und wenn du das machst, kannst du dir jede Menge Jüngerschaftskurs sparen. Wenn du das machst, kannst du dir jede Menge Bücher sparen. Jesus nachfolgen, all das Zeug. Geschieht mir das Geld. Wenn du das begriffen hast, dann kommst du einfach in eine nachhaltige Beziehung mit Gott. Wenn du wirklich Gottes Stimme hörst und danach kannst handeln, dann bleibst du in dem Kreislauf und gehst nie raus und du wirst ein erfülltes Leben haben. Ist einfacher gesagt als gemacht, ich weiss, aber ich rate dir das wirklich an. Weil, wieso erzähle ich die Message, die ich heute mache? Ich erzähle es einfach nicht, weil ich ein Freude darüber habe. Ich habe jetzt einen Monat Zeit, um eine Message ein vorbereiten. Und ich beobachte, viele Frauen und Männer, auch gerade in der Kirche, fangen super leidenschaftlich an, oder? Um den Weg durchzumachen. Die erleben das Reich Gottes auf der Welt, werden sich gerettet oder geheilt, werden gesendet und arbeiten mit und es ist alles super. Und irgendwann sind sie da bei der Erweckung. Und irgendwann passiert nichts mehr. Und irgendwann sind sie entmutigt. Und das ist der Punkt, wo du dein Häuschen aufstellst und einen Hund kaufst, der mir jeden Tag zu fressen ist. Und dann eines Tages in den Himmel gehst und sagst, schön gsi. Nicht gegen die, die ein Häuschen kaufen, das ist alles gut und recht. Aber weißt du, was ich meine? Der Heinz Strubel war vor ein paar Wochen da und er hat mir gesagt, was ihn am meisten verletzt ist, um zu sehen, wie so viele ältere Christen defeated sind, besiegt sind. Und ich so, Heinz, was meinst du mit dem? Er so, ja, schau mal, wie die rumlaufen. Besiegt. Nichts mehr kommt aus ihrem Leben. Keine Frische mehr, keine Fülle mehr, keine Power mehr. Und er sagt, so darf es nicht sein. Und er hat sich geschworen, dass er das nicht will aus seinem Leben. Er will immer erfüllt sein für das Reich Gottes bis am letzten Tag. Und ich glaube, das wünsche ich mir auch für dich und mich, dass es nie aushört. Weil wie gesagt, wenn aus der Erweckung wirklich eine neue Sendung passiert, dann kommt es zu dem Punkt Entmutigung. Und das zählt auch für dich, wenn du vielleicht Rettung erlebt hast und in der Sendung bist und nie eine richtige Erweckung erlebt hast, nie in einen Auftrag gegangen bist. Auch dann bist du früher oder später entmutigt. Und Johannes Hartl, wer kennt ihn, wer der Konferenz ist, kennt ihn. Er hat eine Aussage gemacht, die ist mir seit Wochen die ist mir nachgegangen. Und zwar ist das, er hat gesagt, Gott kann alles handeln und zurechtrichten. Und wir Christen haben das Leben von Up und Downs, von einer Achterbahnfahrt. Aber das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann, ist die Entmutigung. Das Schlimmste ist nicht unsere Gesellschaft und all die Themen, die sie aufbringt. Das Schlimmste ist nicht Corona und Ukraine. Das Schlimmste sind nicht deine Sünden. Das kann Gott handeln. Er ist am Kreuz gestorben. Er steht, er hat alle Sünden getragen. Das ist kein Problem. Aber das Schlimmste ist, wenn wir eines Tages an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich bin im Fall entmutigt. Und eigentlich wollte ich nicht mehr aufstehen. Und ich musste sagen, das stimmt. Er hat so recht. Weil ich merke, die Freunde, die von mir abgehängt haben, die sind entmutigt, das geht um gar nicht anders. Das sind Menschen, die nicht mehr zurückgekommen sind in die Sendung von Jesus Christus. Und ich möchte jetzt zu einer Geschichte kommen vom Simon Petrus. So hat er nämlich geheissen. Und der hat eigentlich das in seinem Leben ganz eindrücklich und intim erfahren. Der Simon Petrus hat ja wirklich am Anfang Simon geheißen und er war so ein Fischer gewesen, oder? Ein Fischer ist jeden Tag auf der See und hat es gut gehabt, hat die Fische hineingenommen. Und eines Tages begegnet er dem Jesus und Jesus sagt ihm, hey Bro, jetzt ist fertig mit Fischfischen, jetzt musst du Menschen fischen. Und er sagt ihm, du sollst jetzt nicht mehr Simon heißen, sondern Petrus. Kephas, oder heisst das in Griechisch, der Fels. Du bist der Fels, Petrus. Du bist eigentlich der Dwayne Johnson von der Christenheit. Du bist es. Folg mir nachher. Jetzt stellen wir zusammen die Welt auf den Kopf. Also Petrus, jetzt geht Post ab. Es werden Menschen gefischt. Und der Petrus, du siehst in der Evangelie, er ist unglaublich motiviert. Also wenn etwas von Petrus steht, dann geht immer Post ab. Dann ist offensiv, dann ist Power drin. Dann ist Petrus. Ja, ich bin der Favorite Jünger. Ich bin der Apostel Petrus. Aber dann passiert etwas im Leben von Petrus, was im Leben von uns allen auch passiert. Und sag mir nicht, du kennst das auch nicht auch. Er scheitert an seinen Idealbildern. Er scheitert an seinen Vorstellungen, wie er Jesus hätte nachfolgen sollen. Und ich möchte ganz konkret die Situation ansprechen, wo er Jesus verleugnet. Jesus wird gefangen genommen, wird auspeitscht. Und der Petrus geht ein bisschen in die Nähe, wo das passiert ist, um ein bisschen die Lage abzuchecken. Und dann sagen die Leute, hey, du bist doch der Petrus von Jesus. Und er sagt, hey, nein. Also ich? No, no. Sie sagt aber doch, du bist doch der Petrus. Du bist doch mit Jesus unterwegs. Sie sagt, Bro, also, für Jesus noch nie etwas gehört, Mann. Und dann sagt noch eine dritte Person, ich habe genau gesehen, wie du mit dem Jesus unterwegs gewesen bist. Ich mit meinen eigenen Augen. Und der Petrus sagt, ja, du hast den Mat auf die Augen. Nichts mit Jesus. Und das Krasseste finde ich, mit dieser Aktion disqualifiziert sich der Petrus selber. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es spannend. Jesus steht zwar wieder auf von den Toten, aber der Petrus geht zurück auf Fischen. Er ist so entmutigt, hat so viel mit Jesus erlebt, aber er ist so stark da drinnen, dass er wieder zurück nach Galiläa geht, an den gleichen Ort, wahrscheinlich ins gleiche Boot, mit dem gleichen Netz. Und er geht fischen. Und was ich spannend an der ganzen Geschichte finde, er geht die ganze Nacht fischen und er fischt nicht mal etwas. Jetzt hat er doch das immer gemacht. Das muss die pure Entmutigung sein. Wenn du zurückgehst in das, was du schon immer hast können und dann fangst du nicht mal mehr etwas. Und dann ist er auf dem Boot mit den anderen Jüngern und jemand sagt, dann ist das denn Petrus, ist das denn der Jesus da am Rand bei dem Feuer? Und der Petrus sieht Jesus und er kommt ins Wasser und schwimmt über und begegnet Jesus an dem Feuer. Ja, wo hat der Petrus denn den Jesus verraten? An einem Wachfeuer. Ja, wo begegnet denn Jesus an Petrus wieder? An einem Feuer. Jesus wollte ihm damit zeigen, hey, ich weiss voll genau, was du gemacht hast. Ich habe es voll genau gesehen. Aber ich will immer noch mit dir mein Reich bauen. Und dann fragt er in 3 Fragen, er sagt, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Und das wiederholt er 3-mal. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Aber wieso sagt es Jesus nicht Petrus? Er hat ihn ja umbenannt. Ist er jetzt ein bisschen ambivalent unterwegs? Nein. Jesus sagt, Simon, ich weiss doch genau, woher du kommst. Ich weiss doch genau, dass du der Fischer bist. Ich kenne die Brochenheit. Ich kenne deinen Charakter. Aber genau aus dem Simon wollte ich den Petrus machen. Und auf den Petrus baue ich mein Reich. Und dann sagt der Petrus, ja, ich liebe dich. Und Jesus sagt, auf dieser Erkenntnis möchte ich meine Kirche bauen. Und mir zeigt, dass Jesus ist immer noch Weltmeister drin, dich aus deiner Entmutigung zurück in die Sendung bringen, dich aus deiner Entmutigung zurück in die Erweckung bringen. Weil unsere gesamte Kirche baut auf dem. Das ICF Brugg ist heute da, weil jemand so entmutigt war und Jesus ihn zurückgeholt hat. Jesus hat ihm gesagt, ich baue auf dich, Petrus, meine Kirche. Und ich finde, das ist so ermutigend. Der hat ja komplett versagt eigentlich. Und ich möchte jetzt in den nächsten Song hineingehen und dich fragen, wo bist du an dem Leben, vielleicht in gewissen Sequenzen, vielleicht komplett an dem Punkt von der Entmutigung geraten? Durch was auch immer du mit Jesus erlebt hast, vielleicht bist du verletzt von Kirche, von Menschen, ist eigentlich ganz egal. Aber was hat dich dazu gebracht, dass du heute da bist? Und vielleicht zurückgehst du in deinen alten Fisch, in dein alte Boot und eigentlich gar nicht mehr magst. Und wenn wir das nachher vor Gott bringen und sagen, dass sein Geist reinkommen soll.